So, im Boxkampf würde es jetzt heißen, ringfrei zur letzten Runde, ja? Und wir wollen schauen, dass wir wirklich pünktlich fertig werden. Ich hoffe, wir sind durch das Gute, durch das ausgezeichnete Mittagessen wirklich gestärkt und können uns jetzt auf die Zielgerade begeben. Wir haben eben geschlossen mit der letzten Folie, als wir fragten, welche Menschen kommen zum Glauben. Wir haben gesehen, dass es hauptsächlich solche sind. Wir freuen uns immer, wenn Menschen zum Glauben kommen. Ich freue mich doppelt, wenn es Katholiken sind, weil ich einfach glaube, dass sie einen schwereren Anmarschweg haben und wollen grundsätzlich jeden Menschen als potenziellen Christen sehen, denn wir sollten lieber uns zu Tode hoffen, als jemanden durch Unglauben verloren zu geben. Das ist meine persönliche Devise. Ich will mich lieber zu Tode hoffen, auch für Menschen, für die ich schon lange bete. Kommen wir jetzt zu einem vorletzten Abschnitt, nämlich die Gesprächsführung in der persönlichen Evangelisation. Noch einmal zur speziellen Gesprächsführung. Und da ist unsere Grundhaltung, wir sind Schuldner. Paulus schreibt, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, also den Juden und den Nichtjuden und so weiter, alle Nationen. Er sah sich als ein Schuldner, einer, der eine Bringschuld hatte. Nicht die Leute sind schuldig, zu uns zu kommen und sich das Evangelium abzuholen. Wir sind schuldig und das ist unsere Grundhaltung. Wir haben eine Bringschuld. Dann, wir sind pro und nicht kontra. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind für Gott, für Christus, für den Heiligen Geist, für die Bibel, für die Wahrheit, für das Evangelium, für die Gemeinde. Wir sind pro. Das ist unsere Grundhaltung. Wir sind nicht gegen den Papst, gegen die Maria, gegen die Heiligen, gegen die Ökumene, gegen dies. Natürlich sind wir gegen all die falschen Lehren über diese Dinge, ganz klar. Aber versteht ihr, man kann in einem evangelistischen Gespräch mit einem Nichtchristen, kann man sich ganz schnell verzetteln und dauernd ihm nur sagen, und das ist falsch, und das ist falsch, und das nicht, und das nicht, und das nicht, und kommt nicht dazu, das eigentliche Evangelium zu sagen. Unsere Grundhaltung, wir sind pro. Es bringt auch gar nichts, einem Katholiken zum Beispiel den Glauben an Maria wegzunehmen oder an die Heiligen. Das ist wie, entschuldigt das Bild, wie wenn man einem Hund den Knochen wegnehmen will, dann beißt er nur noch fest dazu, ja. Der lässt sich den Knochen nicht wegnehmen, aber wenn man einem Hund ein Stück Fleisch anbietet, dann lässt er auch mal den alten Knochen liegen und freut sich über das Fleisch. Und so müssen wir Christus groß machen, wirklich den Herrn Jesus ihn vor Augen stellen und ihnen sagen, was er uns bedeutet. Und dann könnte Interesse auch bei ihnen entstehen. Unsere Grundhaltung ist C, liebevolle Offenheit. Wir wollen wirklich liebevoll mit den Menschen sprechen. Wir sind nicht fanatisch. Wir sind keine Zeugen Jehovas. Wir sind keine Apostolischen und keine Mormonen und wie die Gruppen alle heißen. Wir sind nicht militant. Wir haben liebevolle Offenheit. Wir wollen wirklich den Menschen sehen, auch wenn er noch so eine verkehrte Meinung vertritt. Ich weiß, manchmal, mich regt das auch auf, was die Leute alles glauben heute. Die Leute von heute sind bereit, alles und jedes zu glauben. Es darf bloß nicht in der Bibel stehen. Ja, dann kann man es glauben. Erich von Däniken, der Schweizer Volksverdummer mit seinen Weltraumfantastereien, hat den größten Bucherfolg seit dem Zweiten Weltkrieg. Das alles können die Leute glauben, der fehlt fast bei keinem Gebildeten im Bücherschrank. Aber wenn du mit der Bibel kommst, dann werden sie ganz skeptisch und machen überall Fragezeichen. Und trotzdem, wenn sie noch so verkehrte Sachen sagen, wollen wir sie lieben. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch mal ein Gespräch abbrechen können. Das mache ich oft, ja. Dann sage ich, gut, ich glaube, wir haben jetzt das Wesentliche ausgetauscht. Sie haben im Moment andere Überzeugungen. Ich möchte das stehen lassen, aber ich bleibe auch bei meinen. Vielleicht denken Sie doch mal drüber nach oder so. Gebe ihm das noch mit als kleinen Anstoß und dann lasse ich das dabei. Viertens, oder D, wir sind abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass man nie so abhängig ist, wirklich abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes, wie im missionarischen Gespräch und in der Seelsorge. Das sind zwei Bereiche, wo wir wirklich uns völlig abhängig wissen müssen und auch abhängig sind von der Leitung des Heiligen Geistes. Auch in einem evangelistischen Gespräch kann man immer wieder mal kurz beten und sagen, Herr Jesus, bitte hilf mir, ich weiß jetzt nicht weiter. Oder schenk doch, dass mir jetzt ein gutes Beispiel einfällt. Oder irgendwie ein kurzer Stoßseufzer Richtung Himmel. Wir sind abhängig. Das soll auch heißen, wir haben keine auswendig gelernten Patentantworten auf jeden Einwand und wir haben nicht so auswendig gelernte Passagen wie die Zeugen Jehovas, die das wirklich richtig eindreschen da im Kopf und dann spulen sie das ab. Ja? Und das machen wir nicht. Wir sind abhängig von der Leitung des Heiligen Geistes. Dann zweitens, es gibt Hürden im Gespräch. Ich bitte euch, dass wir noch eine Bibelstelle aufschlagen, eine große Bibelstelle, Johannes 4. Auch das ist eine Stelle, die nicht ausgelassen werden kann, wenn es um das Thema persönliche Evangelisation geht. Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Hürden im Gespräch. Der Einstieg ist die erste Hürde. Es ist euch allen schon aufgefallen, wie leicht man mit Leuten über den G8-Gipfel reden kann und über das Wetter und über Sport und über Politik und über alles Mögliche, diese Allerweltsthemen, wie einfach das geht und schnell man ins Gespräch kommt. Oder Tierliebhaber, man kann ganz schnell mit Hundebesitzern ins Gespräch kommen, wenn man sich nur ein bisschen für den Hund interessiert und ihn ein bisschen streichelt und so. Und schon ist man mit denen im Gespräch, ja, vor allen Dingen, wenn zwei Hundebesitzer zusammenkommen. Aber wir haben keinen Hund. Gut, trotzdem, der Einstieg in ein Gespräch ist sehr leicht, wenn man mit alltäglichen Themen anfängt. Der Herr Jesus hier bei der Frau, ihr wisst, es war Mittag, die Sonne war am Himmel, es war heiß, die Jünger waren in der Stadt, der Herr Jesus war am Brunnen, er hätte sich gerne ein bisschen Ruhe gegönnt, ja, von dem anstrengenden Dienst. Und jetzt kommt diese Frau und kommt zur Mittagsstunde mit Krügen und will Wasser schöpfen. Und ihr seht seinen Einstieg in Vers 8 oder 7 ist das noch. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Einen natürlicheren Einstieg gab es nicht, als die Frau zu bitten, gib mir zu trinken, denn sie waren am Brunnen. Nur so ganz natürlich war es nicht, weil er hier ja gleich zwei Hürden übersprungen hat, unser Herr. Erstens spricht er als Jude eine Samariterin an. Zwischen den beiden Volksgruppen war ein ganz großer Spalt, eine große Kluft. Die hatten normalerweise keine Gemeinschaft miteinander. Er überwindet diese Hürde, diese soziologische Hürde, wenn ihr so wollt. Und er als Mann spricht eine Frau an. Auch das war nicht üblich, dass ein fremder Mann eine fremde Frau ansprach in der Öffentlichkeit. Aber diese Hürden, die hinderten ihn nicht. Er sah den Menschen, er sah, dass diese Frau eine Frau ist mit Vergangenheit. Das konnte er auf den ersten Blick sehen, daran, dass sie um diese Zeit kam, um Wasser zu schöpfen. Man geht nicht in der Hitze, wenn man über 2 Kilometer vielleicht einen vollen Wasserkrug tragen muss. Ja, man geht nicht in der Hitze. Andere Frauen kamen am Morgen oder am Abend in der Kühle. Und da wollte sie nicht, weil sie verachtet war in der Gesellschaft, weil sie eine Frau war, die eine Reihe Männergeschichten hatte, ja, die Vergangenheit hatte. Und darum ging sie alleine in der Mittagszeit. Und der Jesus sieht das alles. Er wusste ja, was in ihrem Herzen war. Und er steigt ein mit der Bitte, gib mir zu trinken. Übrigens, wisst ihr, dass es eine gute Sache ist, auch mal Nichtchristen um etwas zu bitten? Wir haben kein Problem damit, unsere Nachbarn auch mal zu bitten, nach dem Rasenmäher zu gucken, wenn der nicht richtig läuft. Ja, ich bin kein Handwerker von Beruf und ich brauche da immer Hilfe von Technikern. Ja, oder wir haben einen Nachbar, der ist Elektromeister. Wenn mal eine Lampe nicht brennt, ja, dann hat er uns schon geholfen. Wir bitten sie, weil das einfach eine Form der Kommunikation ist, der Wertschätzung. Ich bitte ihn um Hilfe, damit sage ich ja, ich kann das nicht, ich brauche dich. Ja, das ist eine gute Sache, jemanden zu bitten. Natürlich nicht einfach zum Vorwand, sondern wenn ein wirklicher Grund dafür da ist. Ich erzähle euch wieder eine Geschichte zur Ermutigung. Ein Mann kam auch schon ab und zu mit in die Gemeinde. Und ich nenne ihn jetzt mal Helmut, ja, obwohl er nicht Helmut heißt. Und er war Frührentner, seine Frau gläubig. Er kam schon ab und zu mit, aber in die Gottesdienste nicht. Bei besonderen Veranstaltungen kam er. Und ich wusste, dass er ein besonders guter Handwerker ist. Der Mann kann aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, ja. Also wirklich ein außerordentlich begabter Handwerker, vor allen Dingen mit Holz. Und wir waren von Mannheim nach Hünfeld gezogen und wir hatten damals noch einen Hase und ein Meerschweinchen. Wir brauchten einen neuen Hasenstall. Und wir waren wirklich ratlos. Wer könnte uns denn einen Hasenstall bauen, ja? Ich hätte auch einen bauen können, aber das hätte dann jeder gesehen, dass ich das war, ja? Und da habe ich lieber gedacht, bittest mal jemand, ob er uns helfen könnte. Dann haben wir ihn eines Tages gefragt, Helmut, könntest du uns den Hasenstall bauen? Und da hat er gesagt, doch, das macht er, gerne. Dann war 4 Wochen Sendepause, war nichts zu hören und nichts zu sehen von Helmut. Auf einmal kommt ein Lastwagen angefahren mit so einem Kranarm hinten drauf und hat das 4-Sterne-Hasenhotel gebracht, was er gebaut hatte, isoliert und mit allen Schikanen, ja, also ein bombastischer Hasenstall. Und wir waren ganz platt, ja, damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben gedacht, er macht uns da so eine Kiste. Und dann war das wirklich ein Mordsding, ja, dass es der Kran da runterheben musste. Und na, nun standen wir da, meine Frau und ich. Wie konnten wir uns erkenntlich zeigen? Er wollte keinen Pfennig Geld, weder für das Material noch für die Zeit. Und dann habe ich gedacht, hat mir Gott wirklich eine Idee gegeben. Da habe ich gedacht, ich mache ihm einen Gutschein, 10 Bibelstudien, 10 Treffen, 10 Lektionen, Bibelstudien über Themen seiner Wahl. Er darf sich die Themen selber aussuchen. Und habe gedacht, hoffentlich geht er darauf ein, ja, und habe gebetet. Und er ging darauf ein. Er hat sich sehr gefreut darüber und wir haben angefangen, uns zu treffen. Ich weiß nicht, wann er sich bekehrt hat, ob es beim 3. oder 4. oder 5. Treffen. Irgendwann, er hat das alleine gemacht für sich, aber er hat sich bekehrt, er ist inzwischen getauft. Ihr wisst, ich hatte gerade Geburtstag und am Montag hat meine Frau, ich wusste nichts davon, meine Frau hat ohne mein Wissen die ganze Gemeinde eingeladen. Ja, über 120 Leute sind da gesessen und hat mich dann dahin gebracht und ich wusste nichts und da war die ganze Gemeinde und wir haben 5 Stunden lang zusammen gefeiert, den Geburtstag gefeiert und da war Helmut war einer von denen, die aufstanden, ja, und sind da hingekommen zum Mikrofon und haben sich bedankt, ja. Er hat sich bedankt dafür, dass ich ihn zum Herrn führen durfte und ihn weiter begleitet habe. Ich habe einige Kurse mit ihm durchgenommen. Mein Ziel ist, dass er bald einer der Diakone sein könnte in der Gemeinde. Er ist jetzt 5 Jahre im Glauben, ist jetzt schon 5 Jahre her und er hat vieles gelernt. Ich habe ihn auch oft mitgehabt unterwegs bei Diensten, habe ich ihn mitgenommen. Also, hörten im Gespräch der Einstieg. Allerdings muss ich sagen, seine Frau hat den Boden vorbereitet. Seine Frau war ja gläubig und seine Frau hat sich in vielen Dingen sehr weise verhalten ihm gegenüber. Ja. Gott gebraucht ja vieles, um einen Menschen zum Herrn zu bringen und vielleicht durfte ich von den 100 Steinen die letzten 2 noch legen, die da zu legen waren oder so. Der Einstieg, gib mir zu trinken, bau mir einen Hasenstall, gib mir dein Boot, sagt der Herr Jesus zu Petrus, ja, man darf einen Menschen auch um etwas bitten. Dann der Umstieg, das ist das Schwierige. Wie kommt man jetzt vom Wetter, vom Sport, vom G8-Gipfel, wie kommt man jetzt aufs Evangelium? Das ist das Schlimme, ja, oder Schwierige, nicht Schlimme, das Schwierige. Wie kriege ich jetzt die Kurve, dass ich nicht die ganze Zeit verplempere mit dem Reden über das Belanglose und ich kam nicht zum Eigentlichen? Und der Herr Jesus, er weckt Interesse bei der Frau. Schaut mal, wie er das macht. Er sagt in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Er weckt Interesse an seiner Person. Er sagt, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest, wer ist das, die Gabe Gottes? Ja, er weckt Interesse und er sagt, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Sie hat Wasser holen wollen. Es geht hier um Wasser. Und er spricht von lebendigem Wasser. Lebendiges Wasser ist Quellwasser, frisches Wasser, nicht Zisternenwasser, was schon lange steht. Und Jesus spricht hier natürlich vom Wasser des Lebens, aber das versteht die Frau noch nicht. Aber er erweckt Interesse. Und ich glaube, das ist wichtig, auch Interesse zu wecken bei Menschen. Da gibt es natürlich jetzt keine Patentrezepte dafür. Aber wenn man sagt, ich habe jemanden gefunden, der hat mein Leben unendlich reich gemacht. Ja? Wenn man nicht gleich sagt, wissen Sie, ich glaube an Jesus, dann ist die ganze Spannung schon raus. Wenn man mal sagt, ich habe eine Lebenswende erfahren und seitdem geht es mir wirklich gut. Und da ist jemand in mein Leben getreten, dann denkt er vielleicht zuerst an anderer Mensch, aber ist, macht ja nichts. Ja? Man könnte erstmal Interesse wecken. Und so hat es hier der Herr gemacht und er ist umgestiegen mit dieser Frage. Und dann gab es natürlich in diesem Gespräch auch Einwände. Wir werden das gleich noch sehen. Die Frau ist sehr skeptisch und die Menschen heute sind auch sehr skeptisch. Schaut mal, als er von die Bitte geäußert hatte, gib mir zu trinken, dann sagt sie in Vers 9, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, der ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Also da ist schon mal eine Hürde. Und dann, als er sagt, ich will dir lebendiges Wasser geben, da antwortet sie in Vers 11, sie spricht zu ihm, Herr, du hast doch kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Und du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Sie ist ganz skeptisch. Hä? Du willst lebendiges Wasser geben? Du hast ja nicht mal eine Schöpfkelle. Also sie ist ganz nüchtern, realistisch, auf dem Boden der Tatsachen und lässt sich nicht so leicht ein X für ein U vormachen. Aber der Jesus blieb dran und er kommt dann auf das Eigentliche. Wenn ich das noch sagen darf, schaut mal, wie weise der Herr Jesus das hier gemacht hat. Die Frau hat diesen Einwand, mit den ich gerade gelesen habe, und jetzt schaut mal Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Er sagt der Frau, guck mal, du kommst hier jeden Tag in der Mittagszeit her, um Wasser zu holen. Und das Leben ist ein Kreislauf bei dir. Durstig werden, Wasser holen, trinken, durstig werden, Wasser holen, trinken, durstig werden, Wasser holen, trinken. Da ist ein Kreislauf, immer wieder. Und damit will er ihr zeigen, genau dasselbe ist in deinem Inneren. Du hast immer wieder Sehnsucht nach einem Mann, nach einem Partner fürs Leben. Vielleicht suchst du den Mann, der deine Bedürfnisse stillen kann. Und dann hast du den ersten gehabt, Enttäuschung, Trennung, nächster Mann, Enttäuschung, Trennung, nächster Mann, Enttäuschung, Trennung. Genau dasselbe war doch bei der Frau. Sie suchte nach Sinnerfüllung. Sie hatte den Sinn ihres Lebens nicht gefunden. Und viele, viele Frauen suchen den Sinn ihres Lebens mehr in Partnerschaften, in Beziehungen zu Männern, während Männer den Sinn des Lebens eher suchen in Sport und in Hobbys und in Technik und Computer und Auto, BMW und so weiter. Ja? In diese Richtung. Oder eben wenn, im Zusammenhang mit Frauen, dann mehr im Bereich Sexualität. Und das ist einfach so. Frauen suchen Intimität, also Beziehung, und Männer suchen eher Sexualität. Und das ist nicht unbedingt dasselbe. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen, sondern er wollte der Frau den tiefer liegenden Durst, die tiefer liegende Sehnsucht zeigen, wo es bei ihr fehlte, wo das Bedürfnis nicht gestillt war, nämlich nach Sinnerfüllung. Er knüpft praktisch an jetzt, der Umstieg bei ihm ist, ihr zu zeigen, Mensch, du hast doch den Sinn deines Lebens noch gar nicht gefunden. Wozu das Ganze? Und da können wir auch anknüpfen bei unseren Zeitgenossen und ihnen sagen, aufstehen, arbeiten, essen, schlafen. Aufstehen, arbeiten, essen, schlafen. Ja? Wo ist der Sinn vom Ganzen? Die Sinnfrage, die ist universal. Jeder Mensch fragt sich, was soll ich hier auf der Erde? Wo komme ich her? Was mache ich hier 70, 80 Jahre? Und wo gehe ich hin? Bei der Sinnfrage können wir anknüpfen. Natürlich werdet ihr da erschütternde Erfahrungen machen. Manche Leute ist die Sinnfrage wurscht. Ja? Die sagen, ich habe junge Leute gefragt in Schulklassen, wo ich in Schulklassen sprechen durfte. Ja, der Sinn des Lebens, habe ich gefragt, was ist für euch der Sinn des Lebens? Dann quakt einer raus, Wochenende. Ja, das ist der Sinn seines Lebens. Wochenende, ja, oder eben Fun, Spaß, dies und jenes. Und da merkt ihr, es gibt Menschen, die sind glücklich, wenn sie nur essen und trinken und noch ein bisschen Sexualität haben, sind sie glücklich wie Schweine, denen man den Trog vollgeschüttet hat. Ja, ich sage nicht, das sind Schweine, ich sage nur, ich will nur das eine vergleichen, wie Menschen, wie Tiere, denen man den Trog vollgeschüttet hat und dann sind sie zufrieden. Und das ist eben nicht das Ganze. Wir müssen anknüpfen bei der Sinnfrage. Und dann, als die Frau wiederum darauf anspringt, die Frau spricht zu ihm, Vers 15, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Erst hat er sie gebeten, jetzt bittet sie ihn. Jetzt hat sie wieder angebissen, ja? Gib mir solches Wasser. Sie ist natürlich noch ganz bei H2O, bei dem irdischen Wasser. Sie denkt noch nicht an das geistliche Wasser, was der Herr Jesus ihr geben will. Aber sie äußert eine Bitte. Und als sie so weit ist, als sie angebissen hat, in der Anglersprache, jetzt macht der Herr wieder etwas. Es kommt wieder ein Shift, ja? Aus der Computersprache, also ein Wechsel. Vers 16 ist das. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Bums. Da hört man förmlich, wie der Rollladen runterknallt bei ihr. Ja. Jesus spricht zu ihr, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Zack, in die Wunde reingepiekst. Ja. Ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, da hast du recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie hatte 5 Männer, mit ihnen zusammengelebt und übrigens, ihr Lieben, Jesus Christus hat ein eheähnliches Verhältnis nie als Ehe anerkannt. Er sagt, 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Mit dem lebst du zusammen, mit dem hast du ein eheähnliches Verhältnis, aber das ist nicht dein Mann. Das ist dein Hurer, ganz deutlich gesagt, ja, aber nicht dein Mann. Und da hast du wahr geredet. Also er sagt ihr, 5 hast du gehabt und jetzt ist der 6. Aber der wird dich auch nicht glücklich machen. Und du musst den 7. Mann finden. Im Johannesevangelium zieht sich eine Zahl durch, von Anfang bis Ende. Das ist die Zahl 7. Hier auch wieder, der 7. Mann kommt jetzt in ihr Leben. Und das ist Jesus Christus. Natürlich nicht im Sinn wie die anderen Männer, sondern in dem Sinn, dass er der Sohn Gottes ist, der ihr jetzt die Erfüllung bringt. Und dann findet sie ihn und ihr kennt die Geschichte, wie sie ausgeht. Sie lässt sogar den Krug stehen. Sie war gekommen, um Wasser zu holen. Sie lässt den Krug stehen. Das war alles nicht mehr wichtig. Und sie wird das Werkzeug einer Erweckung für eine ganze Stadt. Hier haben wir so ein Beispiel, wie ein Mensch in einem einzigen Gespräch zum Glauben geführt wird. Ich sage noch einmal, so etwas ist extrem selten. Gehen wir weiter in unserem Umdruck, damit wir das noch zu Ende führen können. Die Entscheidung, also Jesus hat ihr dann gesagt, also die Frau macht dann erst nochmal einen Einwand oder versucht zu fliehen, versucht irgendwie abzubiegen. Sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt in Jerusalem, merkt ihr, sie will ablenken. Jesus sagt, komm, das ist ganz egal, auf welchem Berg. Es kommt die Zeit, da werdet ihr im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann sagt sie, ja, irgendwann mal. Ja. Und er holt das dann in die Gegenwart. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, in Vers 25. Und Jesus antwortet, ich bin, der mit dir redet. Da steht nicht, ich bin's, da übersetzen fast alle Bibelübersetzungen falsch. Er sagt, ich bin, ist eines der Ich-Bin-Worte. Ich bin, der mit dir redet. Hier ist der Ich Bin, der Gott des Alten Testaments, der Jahwe aus dem Alten Testament. Der steht vor dir und der redet mit dir. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Er stellt sie in die Entscheidung und sie entscheidet sich richtig und sie glaubt an ihn als den Messias. Das zu den Hürden im Gespräch, zum Einstieg, zum Umstieg und zur Entscheidung. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar praktische Hinweise geben. Ganz praktisch. Im evangelistischen Gespräch muss man dem anderen auch zuhören. Der wird uns auch eine Weile erzählen von seinen Vorstellungen. Und zuhören ist von größter Wichtigkeit. Habt ihr schon mal überlegt, warum uns Gott 2 Ohren und nur einen Mund gegeben hat? Wahrscheinlich, damit wir auch ab und zu mal ein bisschen zuhören dem anderen. Ja, das gilt vor allem für die Ehepartner, aber das gilt auch für ein Gespräch mit suchenden Menschen. Die werden sehr bald merken, ob wir ihnen zuhören, ob wir sie wichtig nehmen oder ob wir nur warten, bis wir endlich wieder dazwischenfahren können und unsere Sachen loswerden können. Das werden sie merken. Dann gezielte Fragen stellen, wie ich es schon angedeutet habe. Seit wann glauben Sie an Gott? Schon immer oder seit einer bestimmten Zeit? Wer ist Gott für Sie? Was bedeutet für Sie Jesus Christus? Haben Sie schon einmal in der Bibel gelesen? Haben Sie wirklich das Neue Testament ganz durchgelesen? Ja, gezielte Fragen stellen. Und haben Sie schon einmal Ihre Schuld vor Gott gebracht? Haben Sie schon einmal so etwas wie eine Bekehrung erlebt? Ja? Und angenommen, Sie müssten heute Nacht sterben, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ihr wisst schon, was dann weiterkommt. Ja? Die kenne die Fragen. Gezielte Fragen stellen, C, die zwei Gesprächsebenen beachten. Es gibt in jedem Gespräch zwei Ebenen. Das eine ist die Personalebene und das andere ist die Sachebene. Die persönliche Ebene, ich bleibe auf der persönlichen Ebene freundlich und ich bleibe auf der Sachebene mit diesem Menschen im Gespräch. Ich werde nicht grantig, ich werde nicht ärgerlich, ich werde nicht irgendwie laut, wenn er etwas Falsches sagt oder wenn er etwas ablehnt, was ich sage. Ich bleibe auf der sachlichen Ebene mit ihm und spreche freundlich, bleibe freundlich und beachte diese zwei Gesprächsebenen. Dann uns vertraute biblische Begriffe erklären. Das ist wichtig. Wir wissen, was Wiedergeburt ist, wir wissen, was Buße ist, wir wissen, was Heilsgewissheit ist, wir kennen alle diese Begriffe. Für uns sind die vertraut, aber wenn man dann zu dem sagt, ja, wissen Sie, weil meine Buße damals noch nicht tief genug ging, hatte ich noch keine Heilsgewissheit und erst danach habe ich dann meine Wiedergeburt erlebt. Ja, das sind für den böhmische Dörfer, der weiß nicht, was Buße ist, der weiß nicht, was Heilsgewissheit ist, der weiß nicht, schon gar nicht, was Wiedergeburt ist. Der denkt an Reinkarnation, ja, an hinduistische Wiedergeburt. Ich muss all diese Begriffe sehr vorsichtig verwenden. Sogar Sünde weiß er nicht, was es ist. Er denkt an Kaloriensünde, wenn er ein Stück Kuchen zu viel gegessen hat. Oder er denkt an die Verkehrssünderkartei in Flensburg, wenn er mal zu schnell gefahren ist und Punkt gekriegt hat. Ja, das ist für ihn Sünde. Aber dass das Übertretung der Gebote Gottes ist, dass er damit Gott ins Angesicht geschlagen hat, ja, dass er Gott verletzt hat, und dass Gott diese Dinge sehr genau nimmt, das alles müssen wir ihm erklären. Dann auf Einwände eingehen, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren, habe ich eben schon gezeigt am Beispiel von Jesus, wie diese Frau hier Einwände bringt mit dem Schöpfen und mit den Samaritern und so weiter. Er blieb dabei, er hat sich nicht beirren lassen, auch nicht, als sie da ablenken wollte mit diesen Bergen, auf denen angebetet wird. Er hat das Ziel im Auge gehabt, ihr das Evangelium vor Augen zu stellen. Niemals streiten. Wir streiten nicht mit den Leuten. Auch wenn sie eine andere Meinung haben, dann kann man sagen, gut, das sehe ich jetzt anders als Sie, aber das können wir ja jetzt so stehen lassen. Ich möchte Ihnen nur noch mal bezeugen, Sie brauchen Christus. Sie brauchen ihn, wenn Sie eines Tages bei Gott im Himmel sein wollen. Bringe ich noch mal den wichtigsten Punkt. Wir sind auf Blatt 18 und nähern uns mit großen Schritten dem Schluss. Eigene Fehler zugeben. Wir denken alle miteinander, wir denken, wenn wir einen Fehler zugeben, dann verlieren wir Glaubwürdigkeit. Ja, so denken wir von Natur. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir einen Fehler zugeben im Gespräch, ja, dann gewinnen wir an Glaubwürdigkeit. Denkt an diese Geschichte, die ich gestern erzählt habe, wo ich einmal am Mittwochabend falsch gelehrt hatte und habe das am Sonntag korrigiert. Da habe ich an Glaubwürdigkeit in der Gemeinde in Mannheim nur gewonnen. Ja, keiner hat da hinterher gesagt, ja, was bist denn du für einer, ja, hast du nicht deine Hausaufgaben richtig gemacht und so. Keiner hat mir einen Vorwurf gemacht. Alle haben im Grunde das gut gefunden und sogar an Glaubwürdigkeit eben habe ich dadurch gewonnen. Und auch so im Gespräch, man redet irgendwas, sagt mal was Unbedachtes, auf einmal stellt sich heraus, das Gegenüber ist ein Professor der Physik. Ja, und ich habe da gerade irgendwas gesagt, was naturwissenschaftlich ist. Und wenn ich das merke, da ist mir mein Gegenüber haushoch überlegen, dann muss ich schnell zurückrudern. Ja, und wenn ich was Falsches gesagt habe, dann muss ich es zugeben. Dann muss ich sagen, oh, ich glaube, eben habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ja, das verstehe ich, das wissen Sie besser als ich. Aber ich sage Ihnen trotzdem, in der Bibel steht das und das. Und das kann ich Ihnen hier schwarz auf weiß zeigen. In Klammern, da kenne ich mich besser aus als Sie, ja, in der Bibel. Dann die Bibel gebrauchen. Die Bibel gebrauchen, ich habe es euch schon angedeutet, bei wichtigen Stellen. Nicht, dass wir jetzt jede Aussage immer mit einem Bibelzitat unterlegen müssen. Das wirkt nicht gut. Das wird eher sektiererisch ankommen. Aber wenn ich eine ganz entscheidende, zentrale Aussage machen will, wie zum Beispiel, angenommen, der Gesprächspartner würde wirklich glauben, es gibt verschiedene Wege, um zu Gott zu kommen, ja, dann schlage ich auf Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und dann sage ich ihm oder ihr, hier steht es, in keinem anderen ist das Heil. Oder Johannes 14, 6 oder Römer 3 oder Jesaja 53. Solche Stellen schlage ich dann manchmal auf. Zeit und Geduld haben. Es bekehrt sich selten jemand in einem Gespräch. Ich nehme mir eine gewisse Zeit, ich habe Geduld, ich treffe mich lieber wieder mit demjenigen und warte, bis der Geist Gottes sein Werk an ihm tut. Manchmal hilft auch eine heilige Schlagfertigkeit. Eine heilige Schlagfertigkeit, wisst ihr, da muss ich euch ein Beispiel sagen. Einstein unterhielt sich mit einem Christen und dann sagte Einstein zu dem Christen, was würden Sie eigentlich machen, wenn ich Ihnen mathematisch beweisen würde, dass es Gott nicht gibt? Antwortete der Christ in heiliger Schlagfertigkeit, Herr Professor, dann würde ich warten, bis Sie Ihren Rechenfehler gefunden haben. Sagte der zu Einstein, ja, dem größten Mathematiker oder Physiker, den es je gegeben hat. Ja. Das war heilige Schlagfertigkeit, oder? Wäre euch das eingefallen in dem Moment? Mir nicht. Aber das war auf den Punkt getroffen. Es war natürlich jetzt besonders schön. Aber manchmal ist wirklich eine Schlagfertigkeit, ja, dass wir eine Antwort geben, wo der andere entwaffnet ist, wo er dasteht und denkt, oh, das hat jetzt gepasst, ja, was der gesagt hat. In jedem Fall freundlich auseinandergehen. Ich rufe nicht hinter dem her, das werden Sie in der Ewigkeit noch bereuen, ja, brüll das noch so über den Platz. Das bringt überhaupt nichts, ja, gar nichts. Ich muss ihn gehen lassen und ich will lieber in der Lage sein, später wieder anzuknüpfen, als wie noch irgendwie zu drohen und hinter ihm herzubrüllen. Römisch zweitens, Glaubenserfahrungen bezeugen. Ist es eigentlich biblisch, seine eigene Bekehrungsgeschichte zu erzählen? Stellt man sich da nicht so sehr in den Mittelpunkt, wenn man das tut? Man muss doch von sich reden. Ist es biblisch? Was meint ihr? Jemand nickt? Eine mutige Schwester und du? Ja? Haben wir einen biblischen Beleg dafür? Ganz genau. Paulus erzählt wie oft seine Bekehrungsgeschichte im Neuen Testament? Wo sind hier die Schriftgelehrten? Einmal? Zweimal? Dreimal? Wer bietet mehr? Viermal. Viermal, dreimal richtig und einmal kurz, ja? Nämlich in Apostelgeschichte 22 und 26 hat sie zweimal erzählt und ja, eigentlich zweimal lang und zweimal kurz. Einmal in Galater 1, als es Gott wohlgefiel, mich vom Mutterleibe an auszusondern und in mir seinen Sohn zu offenbaren, ja. Und 1. Timotheus 1 auch nochmal. Also zweimal lang, wo sie fast wortwörtlich berichtet wird, sogar vor Agrippa, ja, vor dem König erzählt er seine Bekehrungsgeschichte und vor den Juden. Und da sehen wir, es ist biblisch, das zu tun. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ein Bekehrungszeugnis kann, wenn es in der richtigen Haltung erzählt wird, auch bei Evangelisationen, kann die Leute mehr ansprechen als die darauf folgende Predigt. Genau das habe ich einmal erlebt. Ich habe irgendwo in einem Ort zuerst mein Zeugnis erzählt und danach gepredigt. Die Leute haben meine Predigt, die ist an denen vorbeigerauscht, ja, meine großartige Predigt, hat die nicht interessiert. Die waren von dem Zeugnis so angesprochen, dass als ich sie eine Woche später besuchte, haben sie sofort wieder an das Zeugnis angeknüpft. Und das war auch dieses Ehepaar, für die ich dann eine Weile gebetet und gefastet habe, von denen ich gestern Abend erzählt habe. Angefangen hatte es damit, dass sie mein Zeugnis gehört hatten. Und darum, ein Zeugnis kann von Gott wirklich gebraucht werden. Und darum müssen wir es aber auch in der richtigen Art und Weise bringen, das Zeugnis. Wir reden jetzt von Zeugnis, weil das ein Insiderbegriff ist. Wenn wir einem Ungläubigen von Zeugnis sagen, denkt er natürlich an Schulzeugnis oder Arbeitszeugnis, ja, vom Arbeitgeber. Eigentlich müssten wir das Lebensbericht nennen. Das muss nicht sein. Irgendwann kriegen die das auch mit, das, was wir unter Zeugnis verstehen. Aber in der Evangelisation, wo wir Gäste einladen, da sollten wir lieber von Lebensbericht sprechen. Apostelgeschichte 4,20, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist eben Zeugnis. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen, schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 2. Wir zeugen auf dreifache Weise, indem wir tun, bestimmte Dinge tun, indem wir bestimmte Dinge nicht tun. Auch das ist schon unser Zeugnis, unser Leben. Aber dann natürlich gibt es auch ein Zeugnis durch Worte, ein verbales Zeugnis. Und damit meine ich jetzt das Bekehrungszeugnis in erster Linie. Natürlich kann ich auch erzählen, wie Gott mich in einer bestimmten Situation geführt hat, wie er mich bewahrt hat, wie er mich gerettet hat aus einer Notlage. Ja, auch das kann ich erzählen zur Ehre Gottes. Aber jetzt geht es mal um das Bekehrungszeugnis. Und es sollte immer drei Teile haben, nämlich das Leben ohne Jesus, die Hinwendung zu Jesus Christus und das Leben mit ihm, was sich jetzt verändert hat. Drei Teile. Die müssen nicht alle genau gleichgewichtet sein, aber diese drei Teile sollten vorkommen. Und beim Leben ohne Jesus, meistens ist das der längste Teil in Zeugnissen. Ich habe schon Zeugnisse gehört, die gingen 20 Minuten. Da war ungefähr 17 Minuten lang das Leben ohne Jesus. Und dann mit zwei Sätzen die Bekehrung und noch drei hinterher, was jetzt anders war. Und das war natürlich falsch gewichtet. Ja, so darf es nicht sein. Dann kriegt der Teufel mehr Ehre als Gott. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nüchtern und ohne Ausmalungen und ohne Intimitäten einfach erzählen, dass wir in der Welt gelebt haben oder dass wir in einem frommen Elternhaus gelebt haben und kleine Pharisäer waren in unserem Herzen, ja, oder was mit uns auch war. Wir erzählen, wie es war, bevor Christus wirklich in unser Leben kam, und dann erzählen wir ganz genau, wie wir uns zu ihm hingewendet haben. Dann sagen wir nicht, ja, und dann habe ich mich bekehrt. Ja, da kann der Nichtchrist nichts mit anfangen, dann habe ich mich bekehrt. Dann sage ich, und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, und dann habe ich das Licht ausgemacht, und dann bin ich auf die Knie gegangen, und dann habe ich gebetet, Herr Jesus Christus, ich möchte keinen Tag mehr so weiterleben wie bisher. Bitte komm du jetzt in mein Leben, vergib mir meine Schuld, jetzt will ich dir gehören. Von heute an will ich mit dir leben. So sage ich das, ja. Ich erzähle, was ich da gebetet habe, wie ich mich ihm anvertraut habe. Und dann sage ich, was sich dadurch verändert hat, wenn ich das auch nur noch mit ein paar Strichen male, aber auf jeden Fall, dass ich mich verändert habe oder dass mein Leben verändert wurde durch ihn. Und ich schließe dann das Zeugnis bitte nicht mit einem allgemeinen Bekehrungsappell. Und wenn jetzt hier noch jemand ist, der noch nicht, dann soll er doch heute und dies. Das sagt später der Evangelist, ja. Das braucht ihr nicht sagen beim Zeugnis. Beim Zeugnis sollen wir nicht predigen und auch nicht moralisieren, sondern nur das sagen, was Christus in unserem Leben getan hat. Und damit bin ich auch schon bei Problemen und Gefahren beim Erzählen. Nee, das eine will ich noch sagen. Ich war letzten Monat in einer Mennonitengemeinde zu einer Evangelisation in Nordrhein-Westfalen. Und an jedem Abend kam ein Zeugnis. Immer Bruder, Schwester, mal älter, mal jünger, sehr gut gemischt. Aber eine der Schwestern am vorletzten Abend, die hat ein Zeugnis gegeben, das hat sowas von gesessen, ja. Die Leute waren echt, ich habe es gesehen, ich saß hier vorne, nicht hier, sondern da vorne, ja, und habe gesehen, wie sie ergriffen waren, wie sie wirklich angesprochen waren von dem Zeugnis. Sie hat einfach ehrlich erzählt, wie sie auf einem Markt in Russland da einen Apfel geklaut hat Und dann hat eine Frau zu ihr gesagt, dieser Apfel, der wird dich noch stören, wenn du vor der Himmelstür stehst. Dieser eine Satz, der hat gesessen an dem Abend. Ich konnte in der Predigt mehrmals auf diesen Satz zurückgreifen, ja, wo die gläubige Frau zu dem Mädchen gesagt hat, dieser Apfel wird dich noch stören, wenn du vor der Himmelstür stehst, den du da geklaut hast, ja. Und sie konnte ihn dann nicht essen und sie wollte ihn anderen geben, die wollten ihn auch nicht haben, ja, irgendwie hat sie ihn dann weggeworfen, aber es war passiert und dieser Satz, der saß wie ein Angelhaken, wie so ein Widerhaken in ihrem Herzen und der hat mitgeholfen, dass sie sich bekehrt hat. Ja, und die hat das erzählt, da hätte man eine Nadel fallen hören können. Und das war ein Zeugnis, sage ich euch. Das konnte ich mehrmals dann in der Predigt aufgreifen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, dann jetzt Probleme und Gefahren beim Erzählen aus dem Leben. Da ist zum Beispiel eine Gefahr, die Wahrhaftigkeit. Ja, dass wir meinen, wir müssten unser Zeugnis ein bisschen aufpolieren. Wir haben nicht so was erlebt, wo wir schon fast tot waren, in den Bergen verirrt und so mit dem letzten Cent auf dem Handy konnte man noch Rettung herbeirufen oder so. Ja, so ganz dramatische Bekehrungsgeschichten gibt's ja. Und bei uns war das alles so alltäglich, ja, im gläubigen Elternhaus. Dann müssen wir das noch irgendwie aufbauschen. Nein, das müsst ihr nicht. Wenn ihr im gläubigen Elternhaus aufgewachsen seid, wenn ihr über den Bodensee gefahren seid, bitte, dann erzählt es auch so, wie es war. Es wird vielleicht anderen helfen, die über den Bodensee gefahren sind. Ja, erzählt es einfach so, wie ihr es erlebt habt. Ihr braucht nichts hinzufügen. Ihr müsst euer Zeugnis nicht anreichern. Erzählt wahrhaftig und ehrlich so, wie es war. Und dann auch Natürlichkeit. Manche, wenn sie ein Zeugnis erzählen, dann kriegen sie auf einmal eine andere Sprache. Dann fangen sie an zu predigen, ja, kriegen sie so eine salbungsvolle Stimme und man denkt, was will er denn jetzt, ja, fangen auf einmal an, ganz anders zu reden, so unnatürlich, bitte natürlich bleiben, ja, ganz normale Stimme, ganz natürliche, normale Sprache. Da war mal so ein 66-Jähriger und der hat auf dem Jugendabend Zeugnis gegeben und dann hat er gedacht, bei den jungen Leuten, da muss er auch so in Jugendsprache reden, ja, muss sich denen so anpassen. Und auf einmal sagt er, und dann bin ich zu Jesus geturnt. Ja, ein 66er, der turnt nicht zu Jesus. Ja, versteht ihr, das ist unpassend und das braucht man nicht. Wenn ihr jung seid, dann redet ihr in eurer Sprache. Das sollte aber auch keine Gossensprache sein und keine irgendwie anzügliche, sondern das sollte eine normale und gute und Sprache sein, an der Gott wohlgefallen hat und ihr müsst sie auch nicht irgendwie sonst verfremden. Verständliche Bilder gebrauchen, Beispiele, wenn ihr welche habt, alles in Ordnung. Und dann nicht predigen und nicht moralisieren. Das heißt, wenn wir jemanden da vor uns haben, der raucht, dann fangen wir nicht an. Und wissen Sie, das Rauchen sollten Sie mal als allererstes aufgeben, ja? Und das Trinken auch und das Fluchen und so. Wenn der Rauchen und Trinken und Fluchen aufgibt, ist er noch keinen Millimeter näher bei Jesus. Noch keinen Millimeter. Versteht ihr? Das kommt alles später. Das ist Moralisieren. Wenn wir schon an ihm rumdoktern wollen und wollen ihn schon anders machen und er hat den Heiligen Geist überhaupt noch nicht. Ja, ich rede jetzt nicht von der Kindererziehung. Den Kindern muss man auch ein paar Dinge beibringen, bevor sie den Heiligen Geist haben. Ja, müssen die schon lernen, Danke zu sagen am Tisch und das Geschirr abzuräumen. Da warten wir nicht, bis sie den Heiligen Geist in sich haben. Ja, die Kinder müssen auch Dinge so machen, aber an Fremden doktern wir nicht herum, moralisieren nicht. Und wenn möglich, das habe ich auch schon erwähnt, geben wir etwas Schriftliches mit. Ich habe früher sehr oft Anhalter mitgenommen. Inzwischen gibt's ja kaum noch welche. Ja, inzwischen haben alle Autos und Motorräder oder was weiß ich. Früher standen sehr oft Anhalter an der Straße. So vor 30 Jahren, als ich den Führerschein gemacht hatte, habe ich sehr oft junge Leute mitgenommen oder auch ältere. Und dann habe ich gedacht, so Freund, und jetzt sitzt du in meinem Auto und du wirst schon nicht bei der Fahrt rausspringen. Und jetzt wirst du mir zuhören, ja, habe ich so bei mir gedacht. Und dann habe ich gebetet, Herr Jesus, jetzt hilf mir, dass ich ihn ansprechen kann. Ich habe ihn vielleicht nur 20 Minuten im Auto und ich will ihm was mitgeben. Und einmal bin ich gefahren von Karlsruhe nach Stuttgart und kurz nach Karlsruhe standen 4 junge Leute an der Autobahn und trampten, ja, mit dem Daumen. Und dann habe ich angehalten und habe sie reingelassen und dann saßen sie im Auto drin. Und dann habe ich gedacht, Mann, wann wirst du die Gelegenheit haben, diesen Vieren, ja, die wirst du nie mehr sehen. Dann habe ich gesagt, Freunde, hört mal, ich nehme euch jetzt mit, ja, ich tue jetzt was für euch, jetzt habe ich eine Bitte an euch. Ich möchte euch gerne was vorspielen auf einer Kassette und ich bitte euch einfach nur, dass ihr das anhört. Und dann habe ich eine Predigt reingetan von Wolfgang Dück, ich habe ihn heute schon erwähnt, das Maschinengewehr Gottes, eine der schärfsten Predigten, die ich überhaupt kenne, evangelistisch, ja, die heißt Mao oder Jesus, diese Predigt, und ist unglaublich auf den Punkt, ja. Und die haben dann angefangen, die Predigt zu hören. Ich merkte, wie sie hinten immer mehr sanken in ihren Sitzen, ja. Und dann konnte ich sie schon gar nicht mehr sehen im Rückspiegel. So weit waren sie runtergesunken. Die wussten nicht, wie ihnen geschah. Aber ich habe gebetet wie ein Weltmeister und die haben sich diese Predigt angehört, ja. Keiner ist rausgesprungen und dann sind sie aus dem Auto geschlichen, als ich angehalten habe. Aber die waren so klein mit Hut, ja, nach der Predigt. Und ich bin mal gespannt, was Gott daraus noch macht. Aber sie haben eine Predigt gehört, sie haben den Heilsweg, den Weg der Errettung ganz deutlich gehört in dieser Predigt. Ja, das muss man nicht nachmachen und ihr Mädchen schon gar nicht. Ihr solltet nicht unbedingt Anhalter mitnehmen. Ja, aber wenn ihr mal so eine Gelegenheit habt, vielleicht erinnert euch der Herr daran. Nun, Gesprächsführung mit religiösen Menschen. Hatte ich gesagt, dass wir noch kurz darauf kommen. Ich werde die Uhr im Auge behalten. Gesprächsführung mit religiösen Menschen, das noch so als letzter vermittelnder Teil. Wir haben eben immer wieder Religiöse vor uns. Ja? Religiöse sind manchmal Katholiken, aber auch manchmal Evangelische. Die können auch sehr religiös sein. Das soll heißen, religiös, aber nicht wiedergeboren. Ja? Nicht wiedergeboren. Fred Kolwin, das ist ein Mann, den Gott sehr gebraucht in Österreich und darüber hinaus in verschiedenen anderen Ländern Europas. Er wurde einmal gefragt, Herr Kolwin, was ist Ihre Hauptaufgabe in Österreich, in dem religiösen Österreich? Insgesamt 89% Katholiken in Österreich, in Kärnten noch mehr. Da antwortete er, meine Hauptaufgabe ist es, Gläubige zu Ungläubigen zu machen. Dann sagt er, Gesprächspartner, wie bitte, habe ich mich verhört? Sie meinen Ungläubige zu Gläubigen machen? Nein, ich habe das wirklich so gemeint. Meine Aufgabe ist es, Gläubige zu Ungläubigen zu machen. Wie, das verstehe ich nicht. Und dann hat er ihnen erklärt, in Österreich sind alle irgendwie gläubig, ja. Alle glauben an den Herrgott. Und ja, interessante Statistik in Österreich. Von den 89% Katholiken in Österreich glaubten 95% das an einen Herrgott, 5% der Katholiken sind also Atheisten, aber 95% glaubten an einen Herrgott und von diesen glaubten nur 17% an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das seht ihr, was das für ein Glaube ist, ja? So ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, nannte das Wilhelm Busch. So ein oberflächlicher, der überhaupt nichts mit dem Leben zu tun hat. Leben tun sie wie alle anderen. Und im Haus haben sie einen sogenannten Herrgottswinkel, so nennen sie das. Da ist so ein Kruzifix in irgendeiner Ecke im Winkel im Wohnzimmer, ist so ein Kruzifix. Ja, und da haben sie den Herrgott hingehängt, ja. Und da kann er bleiben. Aber das Leben, das führen sie, wie sie wollen. Und deswegen, das gibt's natürlich in Bayern auch und das gibt's auch hier in Neuwied, Menschen, auch wenn sie es nicht so nennen würden. Und darum sagte Fred Kolwin, die sind alle irgendwie gläubig in Österreich. Sie glauben an Gott und sie glauben an das Transzendente, sie glauben an ein Weiterleben nach dem Tode, aber irgendwie nach Reinkarnation und so. Sie glauben schon, sie haben einen zusammengezimmerten Glauben. Aber deswegen will ich sie erst zu Ungläubigen machen, dass ihnen diese Religiosität zertrümmert wird, damit die Bahn frei ist, der Weg frei ist für den wirklichen Heilsglauben. Johannes 16, Vers 8 haben wir eben schon gelesen, der Heilige Geist überführt Menschen. Und die Frage ist, wie können wir ihm bei dieser Aufgabe helfen? Nicht, dass der Heilige Geist Nachhilfe braucht, aber wie können wir ihm die Gelegenheit geben, Menschen zu überführen? Und bei religiösen Menschen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich gebrauche das Wort Gottes. Ich sage ihnen zum Beispiel, wenn wir drauf kommen, er sagt ja, ich habe versucht, die Gebote zu halten. Dann sage ich, ja, ist Ihnen denn das gelungen? Haben Sie wirklich alle Gebote gehalten? Ja, ich denke schon. Ich meine, perfekt ist ja niemand, nobody is perfect und I am nobody, ja. Also nach dem Motto, so ganz wird's vielleicht nicht hingehauen haben, aber so über den Daumen schon, ja, habe ich die Gebote gehalten. Und dann sage ich, kennen Sie denn die 10 Gebote? Wissen Sie denn, wo sie stehen? Dann kommen manche mit dem Katechismus oder so und dann sage ich, nein, in der Bibel. Schlagen wir doch mal auf, 2. Mose 20. Dann lesen wir die 10 Gebote durch, ja, und dann sage ich, schauen Sie mal, haben Sie das wirklich gehalten? Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Gebote allesamt übertreten, ungezählte Male, allesamt. Vielleicht nicht im buchstäblichen Sinn, ich habe niemanden ermordet, soweit ich weiß, ja, aber eben im Sinn der Bergpredigt, darum steht das hier gleich als nächstes, nach den zehn Geboten, die Bergpredigt ist ja eine Radikalisierung der 10 Gebote. Hier zeigt der Herr Jesus, dass man die 10 Gebote eben nicht nur äußerlich einhalten muss, sondern auch innerlich dem Sinn nach, wenn ich einen Menschen in Gedanken umbringen könnte, wenn ich sage, oh, den könnte ich jetzt doch gerade eine überziehen, ja, dann ist in meinem Herzen die Gesinnung eines Mörders. Oder wenn ich einer Frau ansehe, sie zu begehren, ist die Gesinnung eines Ehebrechers in mir. Und das zeigt der Herr Jesus in der Bergpredigt auf. Und dann frage ich Leute, haben Sie schon mal die Bergpredigt gelesen? Das sind nur 3 Kapitel. Sie sind doch ein aufgeklärter Mensch, ja? Sie haben doch zig Bücher gelesen. Und Sie kennen nicht mal die Bergpredigt. Schämen Sie sich? Nein, das sage ich nicht, ja? Aber muss man aufpassen, dass man das nicht so rüberbringt. Aber man darf Ihnen was sagen. Lesen Sie doch mal bitte die Bergpredigt. Wenn wir uns nächstes Mal treffen, unterhalten wir uns darüber. Lesen Sie, tun Sie mir einen Gefallen, lesen Sie mal die 3 Kapitel. Hier, ich mache Ihnen Lesezeichen rein, Matthäus 5 bis 7. Lesen Sie bis zum nächsten Mal diese 3 Kapitel und beten Sie zu Gott, dass er Ihnen zeigt, wie er über Sie denkt. Ja, so kann man einen religiösen Menschen mal entlassen für eine Woche oder für 2 und dann knüpft man da wieder an und betet, dass der Geist sein Werk des Überführens tut. Einer meiner liebsten Texte überhaupt der Evangelisation ist Matthäus 19, 16 bis 22, das sogenannte reiche Jüngling. Ja, ihr blättert schon, also schlagen wir es auch auf, aber wir lesen nicht die ganze Geschichte. Ich will euch nur zeigen, wo es mir darauf ankommt. Der Herr Jesus, er sieht diesen Menschen. Und im Markus-Evangelium heißt, er sah ihn an und liebte ihn. Er wollte ihm wirklich helfen. Ja? Einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Wir denken, ist doch klar, die 10 Gebote. Nein, das war für einen Juden nicht klar. Juden hatten 613 einzelne Gebote zu halten, nach der Zählung, offiziellen Zählung in den Mosebüchern, 613 Gebote. Ja? Und deswegen sagt er, welche? Und Jesus antwortet ihm diese. Er nennt ihm jetzt nur Gebote von der 2. Tafel. Wisst ihr, Mose hat 2 Tafeln bekommen auf dem Berg Sinai. Die einen Gebote regeln unsere Beziehung zu Gott. Und die anderen die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Und er nennt ihnen jetzt nur die leichten Gebote, leicht in Anführungsstriche, Beziehung zu den Mitmenschen. Er sagt, du sollst nicht töten. Der denkt, habe ich niemanden umgebracht. Sollst nicht Ehe brechen, habe ich auch nicht gemacht. Nicht stehlen, nee, ich war kein Dieb. Nicht falsches Zeugnis geben, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ehre den Vater und die Mutter, habe ich gemacht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay, habe ich versucht. Wenigstens, ja. So etwa ist es bei ihm abgelaufen und dann sagt er, das habe ich alles befolgt. Was fehlt mir noch? Also er war wirklich der Meinung, dass er die Gebote oberflächlich gesehen gehalten hatte. Dem Buchstaben nach hatte er sie gehalten. Der hatte niemand umgebracht. Der hatte keine Bank ausgeraubt. Ja, sicher nicht. Aber interessant ist, er sagt, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Menschen, die auf dem Weg sind, des eigenen Bemühens, die selbst versuchen, die Gebote zu halten, die kriegen keine Heilsgewissheit. Die fragen, noch auf dem Sterbebett fragen die, was fehlt mir noch? Habe ich genug getan? Da ist nämlich immer die Frage, wenn es auf mein Tun ankommt, habe ich genug getan? Wann habe ich denn endlich genug getan? Wann habe ich denn die 6000 Punkte erreicht, die ich brauche, um in den Himmel zu kommen? Versteht ihr? So geht's nicht. So kriegt man keine Heilsgewissheit. Das ist mir hier aufgegangen. Wer auf dem Weg der Werke ist, des eigenen Tuns, des Gebotehaltens, der wird immer fragen, was fehlt mir noch? Habe ich genug getan? Reicht es mir aus? Nein, es wird nicht ausreichen. Was immer wir tun, wenn wir unser Leben als Märtyrer in den Tod geben würden, würde es nicht ausreichen, eine einzige Sünde auszutilgen aus unserem Leben. Und Jesus sagt dann, wenn du vollkommen sein willst, verkaufe deine Habe, wirst deinen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er wollte nicht lehren, dass Christen kein Privateigentum haben dürfen. Das dürfen wir. Aber er zeigt ihm hier, was? Du willst alle Gebote gehalten haben. Nicht mal das erste Gebot hast du gehalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das hast du nicht gehalten. Er macht ihm hiermit klar, wo sein Gott war. Wo er hing doch an seinem Reichtum. Und dann war das alles Makulatur, auch das andere, was er meinte, gehalten zu haben. Nicht mal das erste. Und dann ging er traurig weg und schaut, Jesus lässt ihn gehen. Er hat nicht hinter ihm hergerufen und gesagt, aber komm, warte doch, ich habe das nicht so ernst gemeint oder so dramatisch, ich kann die Latte auch noch ein bisschen tiefer legen für dich. Ja? Nein, nein, er lässt ihn gehen. Er lässt ihn gehen. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten in so einer Situation, ja, als er gegangen ist. Er hat ihn gehen lassen. Also, dieser Abschnitt eignet sich hervorragend zur Gesprächsführung mit religiösen Menschen, indem wir ihnen einfach zeigen, so geht's nicht. Und wir können die Gebote nicht halten und wir haben sie übertreten und wir sind schuldig vor Gott. Der ältere Bruder des verlorenen Sohnes, es sind ja zwei verlorene Söhne, oder noch besser das Gleichnis vom liebenden Vater, wenn ich darüber predige. Lukas 15, der ist genauso wie der reiche Jüngling. Der eine war ungerecht, der Jüngere, der Ältere war selbstgerecht. Religiös, selbstgerecht. Ich habe nie dein Gebot übertreten, sagt er zu seinem Vater. Ja? Aber dieser hier, der dein Gut mit Dirnen durchgebracht hat und so weiter. Also, das eignet sich und dann sind noch zwei sehr wichtige Stellen, die wollen wir auch noch lesen. Galater 3, Vers 10 und Jakobus 2, 10. Die solltet ihr auswendig können. Die gehören auch zu dem Repertoire eines Menschen, der andere gewinnen will, auch im persönlichen Gespräch gewinnen will, der ein Seelengewinner sein möchte. Galater 3, Vers 10 heißt es, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Haben wir verstanden? Wer die Gebote halten will, ist verpflichtet, heilig verpflichtet vor Gott, alle Gebote hundertprozentig zu erfüllen. Wenn das einer von uns könnte, könnte er tatsächlich vor der Himmelstüre sagen, hier, ich habe alle Gebote gehalten, dann würde Gott sagen, bitte, darfst hinein. Aber es würde Gott immer noch nicht sagen, denn er ist trotzdem ein Sünder, auch wenn er alle Gebote gehalten hätte, durch die Erbsünde, wie wir das nennen, von Adam und Eva. Jakobus 2, Vers 10. Jakobus 2, Vers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, der ist aller Gebote schuldig geworden. Aller Gebote. Merkt ihr, ich vergleiche das so, ich erkläre das dann Leuten so. Stellen Sie sich vor, Sie sind in den Schweizer Alpen und Sie wollen den 4000er besteigen. Und dann können Sie Hunderte, Tausende von sicheren Tritten machen. Oben, ein paar Meter unter dem Gipfelkreuz, treten Sie einmal richtig daneben. Und dann geht's obi, sagen die Österreicher, ja. Dann geht's abwärts, dann geht's bergab, dann stürzen Sie den ganzen Abhang runter und sind tot. Dann nützt ihnen das nichts, wenn sie viele gute und sichere Tritte gemacht haben. Ein Fehltritt genügt, um abzustürzen. Und so ist das auch im Blick auf Gott und das Gebot erhalten. Wir wären heilig verpflichtet, alle Gebote gehalten zu haben. Und wir können es doch nicht. Ja? Wir können es nicht. Wir wissen das alle, die wir hier sind. Aber das müssen wir auch den Menschen sagen. So, jetzt kann ich noch eine Frage beantworten auf Seite 19, die vorhin in der Mittagspause kam. Nämlich, wie macht man das denn, wenn man mehrere unterschiedliche Beziehungen gleichzeitig pflegen kann. Wir kommen noch ein letztes Mal zu dem Thema Beziehungen zurück, nachdem wir jetzt lange über Gesprächsführung gesprochen haben. Wie kann man mehrere unterschiedliche Beziehungen gleichzeitig pflegen? Wie geht das? Hier seht ihr einen Herd abgebildet. Ich habe neulich sogar den Herd meiner Mutter fotografiert. Meine Mutter kocht noch jeden Tag auf einem alten Herd mit Feuer, nicht mit Strom, kein Elektroherd, sondern da hat sie eine Feuerstelle, also da schiebt sie Holz und Kohlen rein und dann kocht sie auf diesem Herd. Und er sieht ungefähr so aus wie dieser hier, der hier abgebildet ist. Und auf dem Herd kann man meinetwegen 5 oder 6 Töpfe draufstellen, passen da drauf. Und das, was gerade kochen soll, das kommt rechts über die Feuerstelle. Nehmen wir mal an, da rechts ist die Feuerstelle. Hier zum Beispiel, ja, ist die Feuerstelle. Und meinetwegen, die Kartoffeln, die sind schon gar, die schiebt sie hier nach links und hält sie nur warm. Weil die Wärme, die kommt hier über die ganze Platte bis hier hinten hin, die breitet sich einfach raus hier rüber, obwohl die eigentliche Feuerstelle nur hier ist, ja. Und das Fleisch muss kochen, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, und das kommt hier über die Feuerstelle. Und später macht sie noch die Suppe. Dann kommt die kurz auf die Feuerstelle, und was fertig ist, wird hier rüber geschoben. So, langsam. Menschen sind weder Kochtöpfe, die wir hin und her schieben können, noch Schachfiguren, auch keine Missionsobjekte, habe ich schon gesagt. Aber was ich damit ausdrücken will, ist Folgendes. Wenn wir mehrere Beziehungen haben, die wir pflegen wollen, wir haben noch Klassenkameraden von früher, wir haben Arbeitskollegen, wir haben noch Freunde von dem Wohnort, wo wir mal gelebt haben, und den haben wir hier kennengelernt und die dort, ja. Wir haben ja einen Bekanntenkreis von 50 Leuten oder noch mehr, ja. Und die kann man nicht alle gleichzeitig pflegen. Ich persönlich habe zu niemandem die Beziehung abgebrochen, aber wenn ich zum Beispiel merke, da ist jemand sehr aufgebrochen für das Evangelium, offen oder gar suchend. Ich habe euch vorhin erzählt von der Klassenkameradin von früher, die Christiane, die ist jetzt hier bei mir auf dieser Seite, die ist jetzt über der Feuerstelle, für die bete ich jeden Tag, ja, der schicke ich etwas zum Lesen, der habe ich Hilfsgüter gebracht, weil sie in einer Notlage war, ja, die ist auf der Feuerstelle. Dann habe ich andere alte Kameraden aus Bundeswehrzeiten, mit denen habe ich auch die Beziehung nicht abgebrochen, aber die stehen ganz hier hinten, ja. Ich halte mit ihnen den Kontakt, vielleicht hat jemand auch demnächst 50. Geburtstag oder so, dann schreibe ich dem oder wir treffen uns mal wieder, dann fahre ich dahin, auch wenn es weit ist, da fahre ich hin, ich versuche die Beziehung zu halten mit ihnen. Natürlich kriegen sie dann wieder ein Buch, ja, oder sie kriegen irgendwas anderes mit. Sie wissen, dass ich Christ bin, Sie haben meine Bekehrung miterlebt zum Teil oder unmittelbar danach erlebt. Also von daher, mir hat das Bild geholfen mit dem Herd, mit der Feuerstelle. Ich kann Beziehungen warm halten, indem ich mich zum Beispiel einmal im Jahr mit solchen Leuten treffe, sie einlade oder zu ihnen hingehe. Ich kann aber auch Leute, wo ich den Eindruck habe, Gott wirkt, die kann ich jede Woche besuchen, ja, oder einladen, mich mit ihnen treffen. So kann ich mehrere Beziehungen gleichzeitig pflegen in unterschiedlicher Intensität. Das wollte ich mit diesem Bild vom Herd ausdrücken. So, Einwände behandeln wir jetzt nicht mehr. Natürlich gibt es unglaublich viele Einwände. Ich hätte eine Folie, ja, die werdet ihr nicht mehr finden hier. Ich hätte eine Liste machen können von 10 Haupteinwänden. Das habe ich jetzt mir gespart, weil ich befürchtet habe, dass wir das zeitlich nicht schaffen. Aber ich möchte euch noch einen kleinen Leckerbissen bereiten. Vorhin, nach dem ohnehin guten Mittagessen, gab es noch ein Leckerbissen, ein Eis hinterher. Ja? Und jetzt gibt es noch ein kleines Eis, wenn ich so sagen darf. Aber ich muss kurz was umschalten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Die ist aus einem Kinderbuch. Ihr braucht gar nicht fragen, das Kinderbuch gibt es nicht mehr. Auch nicht antiquarisch. Ich habe bei Amazon, glaube ich, 100 € geboten, wenn es mir jemand geben würde. Es hat keiner, 2 Jahre lang, kein Mensch darauf geantwortet. Die 100 € hätte sicher jeder gerne mitgenommen, der das Buch gehabt hätte. Ein Kinderbuch. Da hat die Autorin Nico und das Murmeltier eine kleine Geschichte erzählt, die möchte ich euch jetzt gerne vorlesen. Wie mache ich das jetzt am besten? Darf ich das mal hier runternehmen? Geht es? Mal kurz, ja, zurück und jetzt wieder ein bisschen. Also, geht schon. Danke. Vielen Dank. Wir haben einen Hund und eine Katze, sagt das Mädchen. 33 bunte Bälle gehören uns und eine goldene Eisenbahn, fügt der Junge hinzu. Aber jetzt möchten wir ein Murmeltier, rufen beide Kinder. Im Dorf wohnt Nico, der die Ziegen hütet. Hör zu, sagt der fremde Mann zu Nico, ich bin reich. Bringe mir ein Murmeltier, ist der Vater von den Kindern, ja, und ich erfülle dir einen Wunsch. Gut, sagt Nico, und er denkt daran, dass sein größter Wunsch ein grünes Hütchen ist, eins mit einer Feder drauf. Muss ein Österreicher gewesen sein, ne? Am anderen Tag wandert Nico mit seinen Geisen den Berg hinauf. Es riecht nach Veilchen und frischen Tannenspitzen und das Moos zwischen den Steinen ist seidig und weich wie Schmetterlingsflügel. Hoch oben auf den Bergen ist es still und friedlich. Dort leben die Murmeltiere. Sie sitzen in der Sonne, putzen ihr Fellchen und haben einander lieb. Nico findet die Murmeltiere sehr nett. Am besten aber gefällt ihm ein ganz kleines Murmel. Ich werde es fangen, denkt er. Dann werde ich es ins Dorf hinuntertragen und dem reichen Mann geben. Und dann kriege ich meine Belohnung, ja? Doch das kleine Murmel ist so flink wie ein Windstoß. So oft Nico die Hand nach ihm ausstreckt, ist es husch in seiner Höhle verschwunden. Nico wartet geduldig. Tag für Tag schaut er den Murmeltieren zu. Sie machen Männchen, sie springen über die Felssteine, sie futtern Grashalme, sie trinken dicke silberne Tautropfen, sie packen sich bei den Vorderpfoten und balgen miteinander herum und manchmal sitzen sie auch ganz still, sie lauschen dem Südwind und träumen ihre Murmeltierträume. Haben wir schon mal nachgedacht, was unsere Klassenkameraden träumen, wovon sie träumen oder die Nachbarn, ob sie nach Kanada auswandern wollen oder nach Australien oder was sie für Träume haben. Es dauert nicht lange, da versteht Nico die Murmeltiersprache. Darum haben wir heute Morgen uns eine Weile mit dem postmodernen Menschen befasst, ja, damit wir ein wenig verstehen, wie er geprägt ist, wie er drauf ist, welche Sprache er spricht. Komm, lockt er, komm. Und das kleine Murmel kommt jeden Tag ein Stückchen näher. Bald ist nur noch eine einzige Blume zwischen ihnen. Da ist die Blume. Du musst vorsichtig sein, sagt das kleine Murmel. Ich bin noch ein bisschen scheu. Ja, antwortet Nico. Und er sitzt ganz still. Die Leute sind sehr scheu, wenn wir sie gewinnen wollen für Christus. Sie sind sehr scheu. Aber zum Glück sind sie auch neugierig. Frauen und Männer. Aber das kleine Murmel ist nicht nur scheu, sondern auch neugierig. Es klettert vorsichtig auf Nikos Fuß und schaut an ihm empor. Jetzt könnte es packen, oder? Es ist schon ganz nah bei ihm. Jetzt könnte es packen. Da streichelt Nico das kleine Murmel. Sein Fellchen ist so zart wie ein Apfelblütenblatt. Eigentlich sollte Nico nun das Murmel ins Dorf bringen und dem reichen Mann geben, aber er will lieber noch ein wenig damit warten. Von nun an sind die beiden immer zusammen. Sie gehen zum Gletschersee, sie besuchen den Salamander und unterhalten sich mit den Dohlen. Und wenn der Fuchs das kleine Murmel fangen will, jagt Nico ihn fort. Am Abend, wenn der große gelbe Mond am Himmel steht, spielt Nico auf seiner Flöte, das kleine Murmel hört ihm zu. Und in den Nächten sieht der Himmel wie eine Wiese mit lauter Blumen aus. Jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Bist du mein Freund? Fragt das kleine Murmel. Ja, antwortet Nico, und er weiß, dass es die Wahrheit ist. Den reichen Mann unten im Tal hat er fast vergessen. Wir wollen nie vergessen, dass wir Menschen gewinnen wollen, weil uns die Liebe Christi drängt, weil der Herr zu fürchten ist. Wir wollen Menschen gewinnen. Aber auf der anderen Seite sind es so wertvolle Menschen, dass wenn wir mit ihnen Beziehungen aufbauen, kann es sein, wir vergessen das manchmal, dass wir sie gewinnen wollen. Das wollen wir nie vergessen. Im Hinterkopf haben wir das immer. Aber wir reden mit ihnen und wir freuen uns, wenn wir sie sehen. Und wir verbringen etwas. Wir wandern mit ihnen oder was wir machen. Ja, wir gehen mit ihnen irgendwo hin, in die Berge oder was wir machen. Den reichen Mann hat er fast vergessen. Aber genau um die Zeit ist es dem dicken, reichen Mann zu dumm geworden. Er steigt stöhnend und ächzend den Berg hinauf. Seine beiden Kinder folgen ihm. Wo ist mein Murmeltier, will er wissen. Da unten ist Textverderbnis. Ja. Wo ist mein Murmeltier? Schaut euch mal die unerzogenen Stadtkinder an da, ja, was die da machen. Doch Nico versteckt das kleine Murmel unter seiner Jacke und schweigt. Das Murmel ist mein Freund. Und einen Freund verrät man nicht, auch nicht für ein grünes Hütchen mit einer Feder drauf, steht da noch hier unten. Dann fange ich mir eben selber eins, schreit der dicke reiche Mann und zieht seine vier geistlichen Gesetze, sein großes Netz hervor. Kennt ihr noch die vier geistlichen Gesetze? Kennt ihr nicht mehr, gell? Es war so ein kleines Heftchen von Campus für Christus, wie man so zack in vier Schritten jemand zu Christus führen konnte. So instantmäßig, ja? Was nicht geht, wie wir gelernt haben. Also, da pfeift Nico den Murmeltier-Warnpfiff. Und alle Murmeltiere verschwinden in ihren Höhlen. Der dicke, reiche Mann springt mit seinem Netz wütend hinterher und plumps fällt er auf die Nase. Ich kaufe euch ein Karussell mit 100 gläsernen Glöckchen, verspricht er seinen Kindern, wenn es jetzt nichts geworden ist mit dem Murmeltier. Merkt ihr, das ist manchmal der Fehler der Väter. Ich kaufe euch, ich kaufe euch, ich kaufe euch. Zeit habe ich keine, aber ich kaufe euch, ja. Und das ist die letzte Folie und die bitte ich euch genau anzuschauen. Wir wollen jetzt keine Bildbetrachtung machen, keine Sorge, aber da ist eine Botschaft drauf. Das kleine Murmel aber holt alle Murmeltiere herbei. Was hat der Levi gemacht mit seinen Arbeitskollegen, wisst ihr es noch? Ja, der Zöllner? Er holt alle Murmeltiere herbei und sie feiern mit Nico in der Hütte ein Fest. Sie essen und trinken miteinander und die Murmeltiere hüpfen über Tische und Bänke. Und das kleine Murmel ist so übermütig, dass es in die Kaffeekanne springt. Viele lange Sommertage verleben Nico und das kleine Murmel miteinander. Und immer sind sie glücklich. Was findet ihr hier auf diesem Bild? Was findet ihr? Was haben die Murmeltiere in der Hütte gefunden? Was haben sie gefunden? Zwei Dinge. Genau, das ist dasselbe. Wärme und Speise, der Tisch. Speise und Wärme haben sie gefunden in der Hütte bei Nico. Und genau das suchen unsere Zeitgenossen auch, glaubt's mir. Die suchen Speise, die kriegen doch in der Welt nur Steine, auch in den Kirchen manchmal nur Steine. Da wird meilenweit über ihren Intellekt hinweg gepredigt, ja. Die Predigten haben nichts mit dem Leben zu tun. Steine, geistliche Steine. Und kalt ist es auch genug in der Welt. Und sie suchen echte Liebe und Annahme. Sie suchen Wärme. Und wenn unsere Gemeinden das geben könnten, ja, und unsere Jugendkreise, nämlich Speise, das Wort Gottes und Wärme, echte Liebe und christliche Gemeinschaft, dann könnten wir manchen gewinnen. Speise und Wärme. Das ist es, was die Leute suchen. Ja, merkt ihr, diese Autorin, die ich nicht kenne, war wahrscheinlich keine Christin. Sie wollte nur eine Kindergeschichte schreiben, Nico und das Murmeltier. Aber ohne es zu merken, hat sie die Prinzipien für beziehungsaufbauende Evangelisation dargelegt in dieser Geschichte. Ja, ist euch das aufgefallen? Deswegen habe ich ja ab und zu eine Zwischenbemerkung gemacht. Sonst hättet ihr gedacht, was ist denn jetzt mit ihm los? Ja, jetzt erzählt er uns da eine Kindergeschichte. Aber ich habe das ganz bewusst gemacht. Jawohl. Ganz bewusst, um zu zeigen, so soll das eigentlich in unserem Leben sein. So wollen wir unsere Murmeltiere in Anführungsstrichen wollen wir sie Beziehung zu ihnen aufbauen. Sie sind scheu, man kriegt sie nicht so leicht, ja, sondern es braucht wirklich viel Zeit und Geduld, wie wir es hier bei Nico sehen. Und am Ende ist er Freund geworden und hat sie gewonnen. Jetzt sitzen sie mit ihm am Tisch und in seiner Wohnung und haben Speise und Wärme. Und so wünschen wir uns, dass eines Tages Menschen hier in der Gemeinde sitzen oder in einer anderen Gemeinde, aber in einer biblisch ausgerichteten Gemeinde. Und sie haben den Herrn gefunden, nicht uns zuerst, aber den Herrn. Und dann auch Speise und Wärme. Nun, ihr seht auf Seite 20 einige Fragen. Ich habe da Fragen gestellt, die ihr jetzt beantworten könntet. Das machen wir jetzt nicht mehr, das muss nicht sein, das könnt ihr zu Hause machen. Das gehört ja euch hier, dieser Umdruck, diese Mappe, das könnt ihr mitnehmen. Aber wir wollen sie wenigstens lesen. Und man hätte das jetzt auch in einer Gruppe machen können, wenn noch mehr Zeit gewesen wäre. Was hat dich von der Geschichte Nico und das Murmeltier am meisten angesprochen? Könnt ihr darüber nachdenken? Könnt euch auch in kleinen Grüppchen darüber austauschen, wie ihr wollt? Bist du dabei, mit Menschen, die noch nicht gläubig sind, Beziehungen aufzubauen? Pflegst du solche Beziehungen bereits? Also wie gesagt, nicht mit dem Sinn einer späteren Heirat, sondern nur mit dem Ziel, eine Beziehung aufbauen, weil das wertvolle Menschen sind und weil ich über diese Beziehung das Evangelium viel leichter transportieren kann, als einfach nur ihn in den Briefkasten werfen. Kennst du die Träume und die Sprache deines Murmeltiers? Wenn nicht, was wirst du tun, um sie herauszufinden? Welche Fehler sind dir unterlaufen? Also bei drittens, ich habe unglaubliche Dinge erlebt. Ich habe erlebt, wie Menschen in ihrer Freizeit Türkisch gelernt haben, um sich mit Türken in ihrer Sprache unterhalten zu können. Aus Liebe zum Herrn. Ich weiß, dass sich die Herrnhuter Missionare aus Liebe zu den Verlorenen auf Galeerenschiffe verkaufen haben lassen, damit sie den Ärmsten der Armen, den Rudersklaven auf den Galeeren, das Evangelium bringen konnten. Das war nur zu diesem Preis möglich, dass sie selbst auch Sklaven waren auf dem Schiff. Die Liebe Christi dringt uns also. Welche Fehler sind dir unterlaufen? Bitte sprich offen darüber. Ist uns auch schon so gegangen wie dem reichen Mann mit dem Kescher, ja, mit dem Netz, und haben wir gedacht, so können wir auch evangelisieren, und haben gemerkt, das geht nicht, sind wir auf die Nase gefallen. Fünftens, welches konkrete Anliegen könntest du jetzt für die anschließende Gebetsgemeinschaft in der kleinen Gruppe nennen? Wenn ihr eine Gebetsgemeinschaft machen würdet, könnt ihr ganz konkret für solche Dinge beten. Konkrete Schlussfolgerungen, Stichwort konkret, konkrete Schlussfolgerungen. Es wäre zum Beispiel großartig, wenn der eine oder andere von euch, möglichst viele, vielleicht sogar alle, sich vornehmen würden und würden sagen, ich will jetzt für den oder die oder die oder den, namentlich für den Helmut und für den Willi oder für die Sabine und für die Susanne, will ich jetzt täglich beten. Besser, du betest täglich für zwei Leute, als nur alle Schaltjahr mal für 30 Stück hintereinander, die du da runterleierst, ja. Bete täglich für Menschen. Ich habe auf meiner Gebetsliste jetzt hier den Namen Christiane stehen, meine Klassenkameradin, und jetzt bete ich täglich für sie. Wenn es mal einen Aussetzer gibt, ist kein Weltuntergang, aber ich möchte nach Möglichkeit täglich für sie beten. Zweitens, ich will mich mit diesem oder jenem oder dieser oder jener baldmöglichst treffen, um mit ihm oder mit ihr irgendetwas zu unternehmen, um die Beziehung zu pflegen. Auf der Herdplatte, ja, jemand, der weit links stand, mal weiter in die Mitte rücken, die Beziehung pflegen. Man muss Beziehungen auf einem gewissen Niveau pflegen, sonst schlafen sie ein oder brechen ganz ab. Einfach etwas unternehmen, zusammen mit ihm wandern oder mit ihr Eis essen gehen oder irgendetwas mit ihm oder ihr unternehmen. Und drittens, ich will mich mit Wolfgang oder Frieda baldmöglichst treffen, um mit ihm oder ihr über das Evangelium zu sprechen. Wenn ihr gemerkt habt heute Morgen, gestern, wenn ihr gemerkt habt, da ist doch jemand in meinem Bekanntenkreis, der ist doch eigentlich sehr offen, der ist vielleicht sogar suchend, der kommt doch schon in den Jugendkreis, der kommt doch schon in Veranstaltungen, der liest doch schon selber in der Bibel. Ja, warum hast du nicht mal den Mut und triffst dich mit ihm und sagst, du, ich wollte dich einfach mal fragen, wie geht's dir denn im Moment mit im Blick auf deinen Weg zum Herrn? Würdest du sagen, hast du schon gefunden oder stehst du nah davor? Können wir da mal offen drüber reden? Mich interessiert das so. Ich würde dir da gerne helfen und will da gerne für dich beten. Wisst ihr, wenn wir das so offen reden, da wird es selten sein, dass jemand das abblockt und sagt, das geht dich aber gar nichts an, du, das möchte ich mit dir nicht besprechen. Solche Antworten kriegt man nicht. Im Gegenteil, die Leute sagen, endlich interessiert sich mal einer dafür. Ja, endlich ist das mal jemandem Anliegen. Mach das bitte. Und da unten ist noch ein Zitat von Moody, dem großen Seelengewinner. Es gibt auf der Erde keine größere Ehre, als ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein, das eine Seele aus dem Reich Satans ins herrliche Licht des Himmels führt. Und ich wünschte euch, wenn ihr diese Erfahrung noch nie machen durftet, dass ihr sie hoffentlich bald machen dürft. Was das für eine Freude ist, wenn man einen Menschen begleiten darf auf dem Weg zum Herrn, wenn man vielleicht sogar mithelfen darf, Werkzeug sein darf von Gott her, um dieser Seele den Weg zu zeigen. Ich sage euch, ihr werdet an der Freude des Himmels beteiligt. Da spielen die Engel im Himmel Gitarre und ihr werdet mitbeteiligt an dieser Freude. Ja? Wenn, was das eine Freude ist, wenn ein Mensch wirklich zu Christus gefunden hat. Ich habe da schon wirklich, ohne, da schäme ich mich nicht zu sagen, habe ich schon etliche Male mitgeweint, wenn Leute vor Freude geweint haben, dass sie zum Herrn gefunden haben oder Frauen endlich ihre Männer in Empfang genommen haben nach einer seelsorgerlichen Aussprache, die sich bekehrt hatten, habe ich vor Freude mitgeweint. Nun, ich hatte euch versprochen, dass wir sind auf diese wunderbaren Bilder von Nico und dem Murmeltier mit auf der Präsentation, die eben auf den Stick geladen wurde. Nein, die sind da nicht drauf. Ich darf sie nicht hergeben. Ich habe sie nur unter dem Versprechen bekommen, dass ich sie nicht weitergebe. Ich habe lange Zeit sie auf Folien gezeigt und habe sie jetzt für dieses Seminar endlich eingescannt diese Woche. Und es ging ja auch einigermaßen, konnte man das sehen. Aber ich habe versprochen, dass ich sie nicht weitergebe. Es dürfen nur die Leute verwenden, die das auch leben, die auch Freundschaftsevangelisation, Beziehungsevangelisation leben. Es mag zwar sein, dass es auch der eine oder andere von euch tut, aber derjenige, der sie mir gegeben hat, Walter Mauerhofer aus der Schweiz, ein Schweizer Missionar in Österreich, der hat mir das Versprechen abgenommen und das muss ich halten. Ja. Also bitte, tut mir leid, kann ich nicht hergeben auf dem Stick, aber ihr habt sie ja jetzt gesehen und nehmt die Geschichte von Nico mit. Seite 21, wir gehen noch einmal durch, letzten drei Minuten. Erstens, erfolgreiche Evangelisten benutzen aufdringliche Methoden, da das Evangelium selbst aufdringlich ist. Falsch, total falsch. Seit wann ist denn das Evangelium aufdringlich? Ja? Das Evangelium ist eindringlich, aber niemals aufdringlich. Wir drängen niemand etwas auf. Jeder Christ, der Gott ernsthaft darum bittet, bekommt auch die Gabe der persönlichen Evangelisation. Falsch. Wo steht denn, dass wir um irgendeine Gabe bitten sollen? In meiner Bibel steht 1. Korinther 12, Vers 11, der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Wie er will. Er weiß besser, welche Gaben eine Gemeinde braucht, ja, und ein Mensch braucht. Also falsch bei zweitens. Drittens. Wer nicht die Gabe der Evangelisation hat, braucht sich um die Weitergabe des Evangeliums auch keine Gedanken zu machen. Doppelt falsch, doppelt. Erstens gibt es keine Gabe der Evangelisation, ja, der persönlichen ist gemeint. Und zweitens, selbst wenn es so wäre, wenn er diese Gabe nicht hätte, müsste er sich trotzdem Gedanken machen, weil jeder Christ ein Zeuge Jesu sein soll. Viertens, etwa 10-20% der Christen haben die Gabe der Evangelisation. Ja, das könnt ihr lesen in Büchern von Christian Schwarz. Aber das ist nicht der einzige Irrtum, den dieser Mann verbreitet, leider. Ja? Also das ist auch falsch, viertens. Fünftens, jeder hingegebene Christ ist auch ein Zeuge Jesu. Ja, das stimmt endlich. Ja, das stimmt. Jeder hingegebene Christ, der wird auch ein Zeuge sein, ganz sicher. Sechstens, Neubekehrte haben in der Regel ein größeres evangelistisches Potenzial als Christen, die schon länger dabei sind. Das stimmt auch. Ja, weil sie einfach noch viel mehr Beziehungen haben zu Nichtchristen und eigentlich sollten wir Neubekehrten helfen, jetzt in ihrer Umgebung zu wirken, dass sie nicht alles falsch machen, was man falsch machen kann, dass sie nicht ihren Eltern predigen und nicht ihren Eltern sagen, sie sollen endlich aus der Sekte der katholischen Kirche austreten und so weiter. Ja, das sagen bekehrte Katholiken oft ihren Eltern. Und dann ist für jahrelang oft Schicht im Schacht, ja, dann geht nichts mehr. Und dann 7, das bei weitem wirksamste Mittel der Evangelisation sind die Massenmedien, insbesondere Rundfunk und Fernsehen, haben wir schon geklärt, dass das falsch ist. Wenn eine Entscheidung für Christus wirklich echt ist, finden Menschen ganz automatisch in den Weg in die Gemeinde, auch falsch. Überhaupt nichts passiert automatisch, ja, im Reich Gottes. Das ist falsch. Das sind zufällige Dinge. Das kommt auch mal vor. Das sind nur die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Menschen müssen durch Nacharbeit in die Gemeinde hineingeführt werden. 9. Die meisten Menschen kommen über persönliche Beziehungen zu Freunden, Verwandten und Kollegen zum Glauben. Ja, ja und nochmal ja. Richtig. 10. Jeder Christ sollte dafür sorgen, dass er möglichst viel Zeit in gemeindlichen Räumen verbringt. Nein, es liegt nicht an den gemeindlichen Räumen. Schön, dass ihr solche großartigen, neuen, funktionalen Räume habt, ja. Und wenn hier Veranstaltungen sind, sollt ihr selbstverständlich da sein. Aber ansonsten liegt nichts an den Räumen. Es ist nicht wie der alttestamentliche Tempel hier, dieses Gebäude, ja. Gott ist nicht nur hier in diesem Raum. Wenn ihr wirklich unter Gebet euch mit einer Freundin trefft, ihr Schwestern oder ihr mit einem Freund, ihr Brüder, und mit ihm über das Evangelium redet, dann ist das genauso gesegnet. Dann 11. Menschen, die traditionell sehr verwurzelt sind, sind offener für das Evangelium als traditionslose Menschen. Das ist falsch. Die sind eben nicht offener, sondern dann, wenn sie entwurzelt sind, umgetopft, umgesiedelt, ja, dann sind sie viel offener. Darum vergesst eure Landsleute nicht oder ehemaligen von Mittelasien oder wo ihr herkommt. 12. Je länger ein Mensch Christ ist, desto weniger Kontakte hat er zu Menschen, die Christus noch nicht kennen. Das ist ja jetzt nur das Gegenteil zu 6. Und das ist deswegen auch richtig. So, gab es viele Abweichungen oder stimmt es so ungefähr, ja? Von Seite 3 zu Seite 21? Lagen ein paar Stunden dazwischen und vielleicht, ja, habt ihr doch das eine oder andere Neue gehört, vielleicht auch manches nur aufgefrischt, was ihr schon kanntet und wusstet. Das gehört auch dazu, das ist auch wichtig. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben zeitlich, dass so ungefähr gestimmt hat. Und dann darf ich euch als allerletztes noch ein Buch empfehlen. Man hebt sich ja das Wichtigste immer zum Schluss auf, ja. Dieses Buch heißt Fiat Lux. Fiat ist keine Automarke und Lux ist keine Seife, sondern Fiat Lux heißt auf Deutsch, es werde Licht. 1. Mose 1, Vers 3, es werde Licht. Und dieses Buch ist eine Erzählung, also wenn ihr so wollt, ein Roman, aber keine Sorge, kein Unterhaltungsroman, sondern ein Lehrroman. Ich könnte euch heute zu dem Thema persönliche Evangelisation kein besseres Buch empfehlen als dieses, denn es beschreibt anhand von einer Handlung, die der Autor selbst erlebt hat, auch wieder der McCarthy, derselbe, der dieses Buch geschrieben hat, ein Experte für Katholiken, aber auch ein Mann, der persönliche Evangelisation seit Jahrzehnten lebt und viele Menschen zu Christus führen durfte. Er beschreibt in dem Buch die Geschichte von einer jungen Studentengruppe, die evangelisieren auf einem Campus einer Universität in Kalifornien. Und dann werden sie mit Calvinisten konfrontiert, die ihnen sagen, warum evangelisiert ihr überhaupt? Es kann niemand zu Gott kommen, es sei denn, dass ihn der Vater ziehe. Also mit anderen Worten, Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen vorherbestimmt und die werden mal bei ihm im Himmel sein und alle anderen haben sowieso keine Chance. Also braucht ihr auch nicht zu evangelisieren. Eine ganz verderbliche Lehre, die leider von manchen Gläubigen vertreten wird, auch hier in unserem Land, auch in russlanddeutschen Gemeinden, lerne ich immer mehr Leute kennen, die sich als Calvinisten outen. Und dieses Buch zeigt in wunderbarer Weise, wie Gott jetzt diese Gruppe von Studenten geführt hat um, dann haben sie zuerst Bücher gelesen, dann haben sie die Bibel angefangen zu studieren daraufhin. Und er beschreibt das so gut, so unterhaltsam auch im guten Sinne, dass viele Leute dieses Buch angefangen haben zu lesen und konnten es nicht eher aus der Hand lesen. Ein Mann hat die ganze Nacht durchgelesen. Das braucht ihr nicht machen, ja. Aber das Buch ist so ansprechend, dass nachts lesen ist anstrengend, aber sonst nicht. So ansprechend, dass ich es zu den 10 besten Büchern zähle, die ich bisher je gelesen habe. Und ich habe weit, weit mehr über 1000 gelesen, ja. Und als ich es gelesen hatte im Englischen, der Mann hat es mir gegeben, hat gesagt, lies es einmal durch und prüfe, ob du das im Deutschen dafür sorgen kannst, dass es in Deutsch kommt. Als ich es zu Ende gelesen hatte, bin ich auf meine Knie gegangen und habe Gott gedankt für die Weisheit, die er dem Bruder gegeben hat. Wirklich, ich konnte nur Gott anbeten und preisen über der Weisheit. Und viele haben es inzwischen gelesen, ich habe viele Reaktionen bekommen, viele haben sich bedankt. Das Buch war sehr teuer herzustellen. Das hat für mich 12.500 Euro gekostet, Geld, das ich nicht hatte, das ich mir leihen musste von jemandem. Und trotzdem habe ich das getan, weil ich so überzeugt bin von diesem Buch. Und inzwischen ist das Geld für das Buch wieder reingekommen. Das konnte ich der Schwester wieder zurückgeben. Und darum habe ich das Buch auch runtergesetzt. Es hat vorher 14,50 Euro gekostet. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Aber jetzt kostet es nur noch 10 Euro. Und wenn hier Studenten sind oder Auszubildende, wenn ihr nicht so viel habt, wenn ihr nur 5 habt oder so, nehmt es und wenn ihr es lest, wenn ihr es nur lest, ja, nehmt es mit und lest dieses Buch, solange der Vorrat reicht. Eigentlich die Brüder, die in Verantwortung stehen, sollten es auch alle kennen. Ich weiß, man sollte viele Bücher lesen, ja, oder Thyssen ist nicht mehr da, aber Johann oder wer hier noch Verantwortung trägt. Ich würde mich freuen, wenn ihr es lest. Ihr werdet sehr dankbar sein für den Inhalt. Gut, ich habe alles gesagt. Es ist 2:30. Stehen wir erstmal auf und schließen offiziell mit Gebet ab. Manche haben sich darauf eingerichtet, dass 2:30 zu Ende ist. Ja, vielleicht können noch 2 oder 3 mit uns beten, ja?